der Wissenschaftscampus NRW im Dialog. Martin Florak tritt mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik ins Gespräch und bringt neue Perspektiven zusammen. Kein fertiges Skript und keine feststehenden Antworten. Wir denken gemeinsam anders über Phänomene aus Forschung und Praxis nach, öffnen Perspektiven und laden ein zum gemeinsamen Reflektieren. Denn vielleicht entsteht Erkenntnis genau dort, wo wir sie nicht geplant haben. Vika. Was, wenn es auch anders sein könnte?
Herzlich willkommen, Folge 3 unserer Neuauflage Vika Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Dr. Ansgar Hudde. Hallo Ansgar, freue mich, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle dich ein bisschen vor und versuche vielleicht die Bogen über eine ziemlich weite Schleife, die wir uns diesmal überlegt haben. Denn das Metathema der letzten Folgen war ja sowas wie kommunale Handlungsfähigkeit. Und wir haben gesprochen mit Uwe Schneidewind, der das aus Praxis- und wissenschaftlicher Perspektive betrachtet, mit Dörte Diemert, die Kämmererin in Köln ist und auch so eine fiskalische Brille auf das Thema hat. Heute wollen wir es ganz anders aufspießen und vielleicht mit einem größeren Umweg versehen. Denn dieser Begriff kommunale Handlungsfähigkeit hat zumindest ja implizit auch immer was mit Legitimität, mit Akzeptanz, mit Resonanz vor Ort zu tun. Und insofern ist es eigentlich auch eine hochpolitische Frage und nicht nur irgendwie eine der Verwaltungsführung oder der Organisation oder der Regelstrukturen, sondern es hat auch eine Rezipientenseite, will ich es mal nennen. Wir sind alle Wählerinnen und Wähler und da kommt jetzt Ansgar Hudde ins Spiel, denn ich bin über ihn gestolpert mit einem Buch, das er 2025 veröffentlicht hat im Campus Verlag, Wo wir wie wählen, so heißt das Buch, politische Muster in Deutschlands Nachbarschaften. Und das ist eigentlich eine wahlsoziologische Untersuchung, aber sie verbindet das mit einer nahräumlichen Betrachtung. Wie genau, wirst du gleich noch mal ein bisschen versuchen zu erklären, Ansgar. Ich will aber noch vorher einen kurzen Schlenker machen in der Kombination aus Vorstellung und was anderes, was ich gefunden habe, was du publiziert hast, was einfach interessant für so ein Thema ist. Du bist an der Universität zu Köln in der Soziologie tätig, eigentlich auch mit einem sozialpsychologischen Dreh, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen zu den Grenzgängen zwischen Soziologie und vielleicht auch benachbarten Disziplinen. Forscht eigentlich an der Schnittstelle zu politischen Einstellungen, aber auch zu Fragen von sozusagen alltagssoziologischen Fragestellungen, Partnerschaft, aber auch Mobilität. Und das ist total interessant, weil natürlich beim Nachgucken ich nochmal gestolpert bin über zwei Aufsätze, unter anderem einen über die Schönwetterradler 2024. Haben Sie mehr Angst vor dem Coronavirus oder vor schlechtem Wetter? War die Frage des Artikels. Erschienen in der, wo war das, Soziologie? Transportation Research 2024 gewesen. Und die Frage war, ob die Leute, die in der Pandemie umstiegen aufs Fahrrad, jetzt mehr Angst vor schlechtem Wetter oder vor dem Virus hatten. Und was war denn das Ergebnis der Untersuchung?
Ehrlich gesagt war das Ergebnis nicht ganz so klar, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und letztlich lag das, glaube ich, jetzt muss ich erst mal überlegen, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich fange einfach mal an, drüber zu erzählen und hoffe, dass mir die Ergebnisgedanken auch dabei wieder kommen.
Ich kann dir gerne mal als Gedankenstütze, ich glaube, du hast es, ich hätte es jetzt mal als Schönwetterradler übersetzt, hast du gesagt, ja, irgendwie die Pandemie hat doch Leute aufs Fahrrad gelockt, die Sorge hatten, sich im öffentlichen Nahverkehr zu bewegen. Aber die Frage ist, bleiben die bei der Stange und was machen die, wenn es draußen regnet? Was ist dann gefährlicher, auf dem Fahrrad nass zu werden oder sich vielleicht doch in der U-Bahn anzustecken? So war, glaube ich, die Frage, wenn ich sie richtig zusammenkriege.
Genau, ja, genau. Das war so das Argument. Aber Corona hat halt ein paar Dinge verändert in Bezug aufs Fahrradfahren. Das kann einmal sein, dass es irgendwie die Schönwetterradler so ein bisschen resilienter macht, dass die, die vorher so ab und an gefahren sind, dann halt sagen, jetzt fahre ich auch durch, auch wenn es regnet. Es hat aber auch dazu geführt, dass es manche Leute zum ersten Mal aufs Rad gebracht hat. Und Leute, die gerade vielleicht anfangen mit dem Radfahren, die sind halt häufiger diese Schönwetterradler. Und wahrscheinlich hatten wir diese beiden Prozesse und die haben die Ergebnisse sozusagen so ein bisschen uneindeutiger gemacht, weil einerseits eine Gruppe ist wahrscheinlich resilienter geworden, aber es ist eine neue Gruppe dazugekommen, die weniger resilient ist. Deshalb hat sich das Verhalten von den Leuten, die Fahrrad fahren, gar nicht so sehr verändert.
Die interessante Frage, die sich jetzt anschließt, ist ja, dass die Kommunen ja durchaus versuchen, auch den Verkehrsmix zu ändern und idealerweise sagen, okay, mehr Radfahrer ist besser, weil heißt üblicherweise bei kurzen Strecken weniger Autoverkehr. Lässt sich daraus jetzt was ganz Handlungspraktisches ableiten, wie man die Leute aufs Fahrrad kriegt und sie drauf hält, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so optimal ist?
Ja, ich denke so an zwei Punkte. Ein Punkt ist, es gibt ja zum Beispiel gerade wieder diese Aktion Stadtradeln. wenn ich es richtig im Kopf habe, läuft die gerade. Sprich, ja, die fängt im Sommer an und hört irgendwie im September auf.
Also, ja, ich glaube, die Kommunen haben so unterschiedliche Zeiträume. Ich meine, es wäre sogar manchmal im Mai schon, ne? Ich verpasse es meistens mitzumachen.
Also die fängt in der sogenannten Fahrradsaison an. Und Fahrradsaison ist übrigens ein Begriff, das wir alle eigentlich aus unserem Vokabular streichen sollten, weil Fahrradsaison ist von 1. Januar bis 31. Dezember. So. aber solche Aktionen, die zementieren das so ein bisschen. Diese Idee, jetzt ist die Fahrradzeit. Ich glaube, da wäre es viel sinnvoller, sowas. Sagen wir, wir starten so eine Aktion im September, dann nimmt man noch die ein bisschen schönen Wetterradler ein bisschen mit und geht dann aber über in Richtung Herbst und Winter, damit man so ein bisschen bei der Stange bleibt. Also auch, um das so ein bisschen symbolisch zu zeigen. Zu dem symbolischen Punkt, der andere Punkt, da ist nicht so ganz klar, wie die Wirkung tatsächlich ist. Aber wenn man so Fahrradbroschüren und so anschaut, sieht man immer diese Leute, die bei schönem Wetter, bei Sonnenschein da sitzen. Mhm. Ist einerseits vielleicht ganz gut, weil es ja eine positive Assoziation zum Fahrradfahren bringt. Vielleicht ist es aber auch schlecht, weil es eben wieder dieses Bild zementiert. Fahrrad ist für gutes Wetter. Mhm. Und manchmal haben wir auch so Dinge mit so einer Ticketgestaltung. Dadurch, dass wir Leute immer Richtung Abos pushen wollen, das ist ja die Ticketpreisentwicklung eigentlich überall der letzten Jahre.
Ja.
Ganzjahres, Monats oder zumindest so Halbjahres, zwingt man die Leute auch so ein bisschen dazu, sich zu entscheiden und vielleicht zu sagen, gut, ich nehme jetzt in dem Winterhalbjahr nehme ich das Deutschlandticket oder was auch immer. Mhm. Vielleicht wäre es aber für einen Mobilitätsmix eigentlich besser, wenn Leute flexibler entscheiden könnten. Wenn Leute meistens dann Fahrrad fahren, kein Abo haben und dann halt ab und an mal, wenn es wirklich jetzt, falls wirklich mal Eis auf den Straßen liegt, was in den meisten deutschen Städten ziemlich selten ist. Bei Winter denken ja irgendwie alle, oh, bei Schnee und Eis kann ich aber nicht Fahrrad fahren. Mhm. Aber wie oft ist es schon, die paar Tage? Oder wenn es wirklich mal so stark regnet, dass man sich denkt, da werde ich jetzt komplett durchnässt, dass man halt nur für dann auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigt.
Ja, also insofern ist es interessant, weil es steckt dann am Ende doch vielleicht was Handlungsleitendes da drin. Hast du denn auf so eine Studie in so eine Richtung mal Resonanz oder Anfragen bekommen? Also melden sich dann Kommunen und sagen, Mensch, bin ich drüber gestolpert? Interessant, können wir daraus nicht was machen? Oder hast du schon mal gehört, dass so eine Art von Ableitung daraus geworden wäre? Oder hast du möglicherweise vielleicht den Initiatoren von Stadtradeln mal geschrieben, Leute, ihr habt eigentlich den falschen Zeitpunkt, fangt doch mal am 1. September an und nehmt die Leute mit in den Herbst. Wäre ja sozusagen auch Eigeninitiativ möglich.
Ja, guter Punkt. Anfragen von kommunaler Seite kann ich mich jetzt an keine erinnern. Mhm. Zum Beispiel diesen Punkt im Stadtradeln, den habe ich meinem Gastbeitrag für die Zeit aufgeschrieben. Ich habe es aber nicht initiativ an die Organisatoren von Stadtradeln geschrieben, aber vielleicht soll ich das mal machen. Das ist eine gute Idee.
Ja, immerhin. Ich meine, in der Zeit es zu veröffentlichen mit einem Beitrag erzeugt ja eine gewisse Resonanz. Erfährst du auf sowas dann Resonanz? Weil das ist ja eigentlich die Idee, wo wir eigentlich klassischen Wissenstransfer haben. Ja, aus einem Fachjournal kommt eine Ableitung und es geht in eine große überregionale Wochenzeitung. Da könnte man ja erwarten, dass man damit Resonanz entfaltet, auch als wissenschaftliche Politikberatung.
Also man kriegt natürlich erstmal Resonanz im Sinne von, da sind dann viele Kommentare drunter. Wobei, ich habe mal bei meinem ersten Interview für die Zeit, gab es irgendwie 300 Kommentare und ein Freund von mir hat gesagt, er hat sich alle durchgelesen und hat mir daraufhin empfohlen, es nicht zu tun.
Oh je.
Also da muss man ja auch mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel liest, weil da natürlich auch immer viel, also natürlich kommt da auch vor allem viel Kritik und nicht, ja, auch auf sehr unterschiedlichem Niveau. Mhm. Resonanz im Sinne von Politikberatung. Ich sehe ab und an, dass mal Arbeiten von mir zitiert werden in so Policy Papers. Mhm. Sowas freut mich immer sehr, wenn man da das Gefühl hat, dass das einen Impact hat. Im Sinne von einer konkreten Auftrag für Politikberatung oder Gesprächsanfragen jetzt von kommunaler Seite fällt mir spontan nichts ein. Mhm.
Ich verbinde es mal mit einem zweiten Text, der dann vielleicht in so eine Art von problematische Resonanz auch münden könnte. Ich glaube, du hast auch mal untersucht, wie steht es denn eigentlich um Unterschiede im Bildungsniveau und Fahrradfahrverhalten? Und wenn ich es in der Verkürzung nicht total falsch hinkriege, hast du da in der Sociology 2022 geschrieben, naja, höheres Bildungsniveau korrespondiert mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Fahrradfahren. Was macht man aus sowas? Also sagt man, wir müssen eigentlich eine Initiative bei bildungsferneren Gruppen starten, um die aufs Fahrrad zu locken? Oder wir müssen die Leute besser erziehen, dann werden sie automatisch Fahrradfahrer? Oder wir sind auch schon bei den Bessergebildeten nicht so gut, als dass da nicht noch mehr rauszuholen wäre? Mhm.
Genau, das ist tatsächlich ein Beitrag, auf den recht viel unterschiedliche Resonanz kam und wo es ein deutliches Missverständnispotenzial gab. Was man daraus praktisch ableiten könnte, ist, denke ich, das Thema Mobilitätsverhalten und so Routinen entstehen oft im Kindesalter. In Deutschland überall, aber in Deutschland tatsächlich besonders, vererbt sich ja auch Bildungsstand stark. Also die, die heute einen akademischen Abschluss haben, sind häufig auch die, deren Eltern das auch hatten. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist erstmal, dass man gleichmäßige Startchancen schafft. Ich habe das zum Beispiel letztens von einer Freundin gehört, die ist Lehrerin an einer Grundschule in einem weniger privilegierten Stadtteil. Und die erzählt, dass es auch viele Kinder gibt, die gar nicht Fahrrad fahren können. Also die haben, die können nicht das Gleichgewicht halten und einfach mal geradeaus fahren zum Beispiel. Sprich, ein wichtiger Punkt ist erstmal gleiche Startchancen schaffen und das heißt dafür sorgen, dass alle Kinder richtig Fahrrad lernen und nicht nur irgendwie ein bisschen geradeaus fahren, sondern selbstbewusst mit dem Fahrrad umgehen, sich auch wohlfühlen auf dem Fahrrad. Und das muss man natürlich zu dem Alter machen, in dem das die eher privilegierten Kinder erlernen. Und wenn wir dafür sorgen, dass das mal alle Kinder über alle Bildungsgruppen hinweg richtig selbstbewusst Fahrrad fahren, dann wird sich das ein Stück weit sicherlich auch nach hinten raus ins Erwachsenenalter ziehen. Denn viel von dem, was wir an Mobilitätsroutinen aufbauen, startet ja schon im Kindesalter. Das sind Dinge, die lernen wir im Kindesalter und dann ziehen die sich durch. Das ist ein Aspekt, aber natürlich nicht alles, denn ich argumentiere ja stark, dass so Statusthemen eine Rolle spielen für diesen Bildungsunterschied. Also das nehmen wir mal zum Beispiel Personen, die haben vielleicht nicht so einen hohen, also keinen akademischen Bildungsabschluss zum Beispiel, aber vielleicht trotzdem ein ganz gutes Gehalt, beispielsweise im Vertrieb. Dann haben die vielleicht eher einen Anreiz, auch durch ein schickes Auto zu zeigen, ich habe es zu was gebracht, so ein bisschen statussymbolmäßig. In akademischeren Kreisen, wenn man einen Hochschulabschluss hat, dann weiß das Umfeld vielleicht eh schon, dass man zumindest auf einem Marker statusmäßig ganz gut dasteht. Und dann kann man vielleicht eher auch durchs Fahrrad so ein Gegensignal sozusagen senden. So ein Bodenständigkeitssignal. Ich könnte mir natürlich auch ein Auto leisten, aber ich komme hier mit meinem einfachen Fahrrad und das zeigt, dass ich irgendwie bodenständig bin, dass ich sport- und gesundheitsorientiert bin, dass ich vielleicht umweltorientiert bin. Und auch dieses sportorientiert, umweltorientiert, das sind vielleicht Faktoren, die in höher gebildeten Kreisen besser als Statussignal, als Statussymbol funktionieren.
Also das heißt, Signaling funktioniert in verschiedene Richtungen, je nachdem, welches sozusagen Milieu ich repräsentiere.
Ja.
Ganz interessanterweise an bei einem Kollegen, den ich mal in Stuttgart erlebt habe, der das Thema nicht nur erforschte, sondern daraus abgeleitet hatte für sich, er würde sozusagen per se und grundsätzlich immer nur im Anzug Fahrrad fahren, um zu signalisieren, dass man auch als im Büro arbeitender Anzugträger auf dem Fahrrad gut aufgehoben sei. Ne? Das war sozusagen genau die gleiche Variante.
Ja.
Klingt ein bisschen wie, wir bilden Vorbilder, es ist so eine Art Nudging im Alltag. Funktioniert das gut, wenn man auf so einer Grundlage Stadtentwicklung organisieren will? Fallen die andere Beispiele ein, wo man daraus was lernen kann, wo sowas ein gutes Handlungsmuster sein könnte?
Beim Thema Stadtentwicklung ist natürlich auch mal die Frage, allein jetzt mal infrastrukturell, kann man bestehende Ungleichheiten abbauen? Es ist ja schon oft so, dass die Radwege, dass die Infrastruktur in privilegierteren Ecken besser ist. Auch, und gerade ich denke so Bürgerbeteiligung kann sowas manchmal noch verschärfen.
Inwiefern? Das ist ja interessant. Klingt ja erstmal kontraintuitiv, ne?
Ja, aber wer kommt denn bei so Bürgerveranstaltungen? Die Alleinerziehende mit drei Kindern, die in Schicht arbeitet, wird da sicherlich nicht kommen. Sondern da sind dann eher die Leute, die Zeit haben, die Ressourcen haben. Auch Leute mit höherer Bildung auch, weil die einfach sich besser, die sprechen halt eher die gleiche Sprache wie die Leute, die in der Stadtverwaltung sitzen. Also die kommen besser mit ihren Argumenten durch. Also die reden vielleicht häufiger und sie werden eher gehört. Deshalb kann so Bürgerbeteiligung eigentlich gerade so eine Ungleichheit verschärfen. Da, wo am lautesten geschrien wird, sitzen eher die Privilegierten. Und wenn man danach geht und das den Privilegierten noch mehr Infrastruktur geht, verschärft das natürlich Ungleichheiten.
Also hieße die Ableitung wäre auf jeden Fall, Beteiligungsprozesse so zu gestalten, um das so aufzufangen. Ich meine, die Idee von losbasierten Bürgerräten geht ja ein bisschen in diese Richtung zu sagen, wir hebeln diesen Selbstidentifikationsmodus, ich bin interessiert, hebeln wir ein bisschen aus und wir sprechen Leute an, die sich vielleicht sonst da nicht hin verirren würden und bauen Brücken. Das wäre möglicherweise der Hebel, um das auszugleichen. Aber es hat offensichtlich weiterhin Grenzen, weil wir messen ja, und das ist so, kam ich jetzt gerade nochmal auch auf deine Studie, wir messen ja trotzdem, dass es offensichtlich immer noch messbare Unterschiede entlang dieser Kategorien gibt, die wir in den Sozialwissenschaften haben.
Absolut. Und gegenüber manchen Ungleichheiten haben wir eine zunehmende und ich glaube oft schon recht starke Sensibilisierung. Geschlechterungleichheiten, Sexismus, Rassismus. Mhm. Ich glaube, gegenüber Klassismus haben wir eine deutlich niedrigere Sensibilität. Also mal auch das auch einfach im Hinterkopf zu haben, was ist vielleicht mit Leuten, die sozial strukturell nicht so privilegiert sind, unabhängig von Geschlecht und Ethnie oder so. Also Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Wie kann man sicher gehen, dass die auch ausreichend Gehör finden?
Mhm. Gibt's aus deiner Sicht dafür sozusagen soziologische Erkenntnisse, worauf das basiert? Ich meine, bei mir klingelt gerade so nach, dass der Steffen Mau in seinen Triggerpunkten ja auch hat, welche Punkte triggern besonders stark und welche nicht. Und da taucht ja diese Ebene auch auf, dass sozusagen die sozioökonomische Spaltungslinie relativ wenig Leute hinterm Ofen hervorhockt. Ne? Also wir stürzen uns lieber auf identitätspolitische Sachen oder auf Gender-Diskussionen und sowas. Aber Klassismus eigentlich triggert nicht so richtig. Hat sich das eigentlich verändert? Ist es gemacht? Ist das Zufall? Entsteht das irgendwie urwüchsig? Oder ist das auch ein Modus, den wir irgendwie aktiv betreiben und damit den Blick verstellen für andere Erkenntnisse, die auch wichtig wären?
Ich glaube, bei dem Thema gibt es immer noch manchmal eine stärkere Legitimisierung von so Unterschieden. Dass man irgendwie, also wenn man jetzt auf Basis des Geschlechts benachteiligt wird, sind wir uns alle einig, dass das nicht legitim ist. Wenn Menschen weniger Ressourcen bekommen, weniger vom gesellschaftlichen Kuchen, auch von der Aufmerksamkeit abbekommen, weil sie niedrigeren Bildungsstand haben zum Beispiel, da haben wir da, glaube ich, eine niedrigere Sensibilisierung. Es gibt halt manche so einzelne identitätspolitische Marker, die lassen sich, über die lässt sich irgendwie leicht reden, die lassen sich leicht politisieren. Sprachliche Feinheiten, aber so die vielen großen sozialen Ungleichheiten, inklusive sowas wie stark sich Bildung und Sozialstatus vererbt, ja, aus irgendeinem Grund ist das nicht so öffentlich präsent in manchen Diskussionen.
Ja, ich meine, ist ja vielleicht auch die Statusbeharrungskraft derjenigen, die es sozusagen die Profiteure auch sind, ne? Weil wir reden von mir aus über Bildungsaufstieg. Das setzt ja auch voraus, dass möglicherweise auch Bildungsabstieg für Menschen möglich ist, die im Moment einen bestimmten sozioökonomischen Status haben, weil sie aus einem bestimmten Elternhaus kommen, ne? Also dass sozusagen die Verteidigungsbereitschaft und auch natürlich die Nachvollziehbarkeit, dass man versucht, den sozialen und ökonomischen Status der eigenen Kinder zu erhalten, torpediert möglicherweise diese ausgleichenden Gerechtigkeitsvorstellungen zu sagen, wir schrauben sozusagen an anderen Stellen und Ecken und Enden, weil das als Verlustdiskussion ankommt. Also das klassische Beispiel wäre sowas wie Sozialindizes bei Schulen, würde mir spontan einfallen. Also man sagt, wir stärken die Brennpunktschulen, wir machen in Quartieren, die besonders benachteiligt sind, besonders viel und dann steigen aber in den anderen Quartieren der Stadt die Elternschaft, steigt sozusagen der Schulbehörde aufs Dach und sagt, wieso, was kann das denn hier, was ist das denn für eine Art von Ungleichbehandlung? Jetzt werden unsere Kinder bestraft, weil wir sozusagen in den besser situierten Wohngebieten wohnen, das kann ja wohl auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Und dann setzt sozusagen der Mechanismus in Gang, den du eben beschrieben hast, dass vielleicht die Durchsetzungskraft bestimmter Gruppen und Milieus größer ist als die anderer, ne?
Ja, und da ist natürlich ein starker Zusammenhang auch mit Stadtentwicklung. Und ist ja auch dieses, ja, wenn es an die eigenen Kinder geht, dann ziehen Leute in so ein, sag mal, ein klassisches Gentrifizierungsviertel, weil sie das irgendwie für sich attraktiv finden. Aber dann werden die Kinder oft, wenn irgendwie möglich, auf eine privilegiertere Schule geschickt, um den Status zu erhalten.
Ich wollte zum Dritten, jetzt haben wir uns fast ein bisschen schon verquatscht bei den anderen Sachen, weil der Aufhänger war ja eigentlich, dass ich dachte, ich muss dich einfach auch mal sprechen, um über dieses Buch nochmal zu sprechen, weil das ja auch eine räumliche Variante hat und was mit Wahlverhalten zu tun hat. Und ich spieße es mal von hinten auf, weil ich finde, einen Absatz in deinem Buch steht ganz weit hinten, über den ich nochmal gestolpert bin, den ich interessant fand, weil es auch nochmal vielleicht in einer wissenschaftlichen Betrachtung den Spiegel vorhält. Du weist darauf hin, dass zumindest davon auszugehen ist, dass ein Teil der Experten für so ein Themenfeld und auch von Wissenschaftlern in Stadtteilen oder in Regionen oder in Städten wohnen, die besonders untypisch sind, was das Wahlverhalten angeht. Also sozusagen, wir sind eigentlich die Stranger, weil wir uns auf solchen Inseln bewegen, von denen du vorher eigentlich argumentiert hast, dass es die vergleichsweise wenig gibt. Ich glaube, wir müssen es vielleicht ein bisschen erklären. Vielleicht kannst du einmal so versuchen, nochmal die Grundidee vielleicht auch bei dem Buch rauszuarbeiten. Ich habe jetzt sowas wie Wahlmuster schon benutzt, aber ich glaube, du kannst es einfach besser erklären, bevor ich mich hier vergaloppiere, um so die Grundidee einmal deutlich zu machen, damit man dem weiteren Argument folgen kann.
Ja, ich fange mal vielleicht auch noch vorne an mit meiner Motivation für das Buch. Dieses bisschen die Grundidee, dass Wahlverhalten auch was über die Orte aussagt. Das ist immer, wenn ich durch eine Nachbarschaft laufe, durch eine neue Stadt, bin ich auch oft überlegen, ja, was sind das wohl für Leute, die hier wohnen? Wie wählen die wohl? Und dann fällt einem auch auf, Orte, an denen ähnlich gewählt wird, die fühlen sich auch ähnlich an vor Ort. Die haben eine ähnliche Stimmung vor Ort. Die Leute, der Mix der Leute ist so ein bisschen ähnlich. Und andersrum, wenn sich zwei Orte ähnlich anfühlen, dann ist das Wahlverhalten in denen oft auch ähnlich. Mhm. Und ich wollte mir das Wahlverhalten kleinräumig in Deutschland insgesamt anschauen. Und eine Dimension, die mich interessiert hat, ist, wo sind die Ecken, wo die Leute so wählen, wie der Bundestag aussieht? Also sozusagen, wo haben wir das politische Deutschland im Miniaturformat? Und wo sind die Ecken, wo es ganz anders aussieht? Und ein Weg, um das kleinräumige Wahlverhalten, das ich mir angeschaut habe, anhand der 95.000 Stimmbezirke, das ist ja irgendwie eine riesige Zahl, und um das so ein bisschen greifbarer, die Komplexität zu reduzieren, habe ich Muster identifiziert, also sozusagen eine Clusteranalyse. Mhm. Und dann kriege ich grob raus, wir haben 2/3 der Leute wohnen in Ecken, ich nenne das politische typisch Deutschland, weil da ungefähr so gewählt wird, wie der Bundestag zusammengesetzt ist. Mhm. Und dann gibt es 3 kleinere Wahlmuster, die abweichen davon. Ja.
Einmal kurz fragen bei der Frage des typisch Deutschland-Musters, ne? Was ist sozusagen die Abweichung, die in dem Modell sozusagen tolerabel ist? Also wie stark darf es sozusagen vom Wahlergebnis abweichen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen vielleicht eine statistische Größe und geht vielleicht in methodische Feinheiten, aber damit man so ein Gefühl dafür bekommt, ne? Wie groß ist der Korridor des Typischen?
Ja, das kann ich leider gar nicht mit so einer konkreten Zahl benennen. Also sozusagen das, was statistisch dahinter abläuft, das ist nennt sich eine latente Klassenanalyse. Also ein vergleichsweise komplexes statistisches Modell, wo man alle 95.000 Fälle reinwirft mit ihrem Wahlergebnis. Und dann kann man dem Algorithmus sozusagen sagen, gib mir mal eine Lösung mit 3, 4, 5, 6, 7 Klassen. Und dann schaut man, was davon ist inhaltlich plausibel. Und dann kann man natürlich im Nachhinein schauen, wie ist so eine typische Verteilung innerhalb von so einer Klasse. Mhm. Für genaue Zahlen muss ich tatsächlich, ja.
Ist gut, aber wenn man es versucht zu erklären, würde man sagen, naja, die CDU erreicht 26, die SPD 27% bei einer Wahl. Dann ist die Frage, gibt es irgendwie so eine Art Korridor? Ne? Also man muss sozusagen, damit man diesem typisch Deutschland-Muster angehört, nicht genau den gleichen Wert erzielen in diesem Stimmbezirk, sondern du hast sozusagen Abweichung in einem bestimmten Toleranzrahmen. Ne? So könnte man es vielleicht ein bisschen alltagssprachlich erklären. Und dieses Alltags, also ich habe dich ja eben unterbrochen, du hast gesagt, dieses typisch Deutschland ist das eine Muster, aber du hast sozusagen noch 3 andere in petto, ne?
Genau. Das zweitgrößte nenne ich AfD trifft Linke. Da ist einmal die AfD stark, aber auch die Linke ist überdurchschnittlich stark. Das Buch habe ich ja auf Basis der 2021er Daten geschrieben. Mhm. Ich habe aber alles nochmal nachgerechnet mit den 2025er Daten. Die Muster kommen genauso raus. 2025 ist in diesem AfD trifft Linke Wahlmuster auch das BSW stärker. Was ja nicht verwunderlich ist dann. Mhm. Dann haben wir ein konservatives Wahlmuster. Union stark, Freie Wähler stark, ist wenig verwunderlich, vor allem in Bayern zu finden. Mhm. Und wir haben das Grün-Links-Wahlmuster und das finden wir eben in den Zentren der Großstädte und Unistädte und da ist die Abweichung vom Bundestrend am größten.
Mhm. Und für den geneigten Leser des Buches, ich mache gleich eine Leseempfehlung, muss man sagen, muss man Seite 59 aufschlagen. Ne? Da sind die 4 Muster quasi geografisch abgetragen und man sieht die quasi mit Punkten verteilt und man sieht das, was du gerade erklärt hast. Ne? Also das typisch Deutschland-Muster als ein doch ziemlich stark westdeutsches Phänomen, konservativ, Bayern, AfD trifft Linke, starke Ostlastigkeit und Grün-Links hat sowas von Sprengseln auf der großen Landkarte.
Genau, dieses Grün-Links-Wahlmuster, was wir eben ja fast nur in Städten finden, die eine Uni haben. Und auch innerhalb von Großstädten, zum Beispiel innerhalb von Köln, sieht man, wenn wir jetzt ums Rathaus einen Kreis mit 4,5 Kilometern ziehen, innerhalb des Kreises gehören die meisten, über 80% der Stimmbezirke zum Grün-Links-Wahlmuster. Außerhalb haben wir vor allem typisch Deutschland.
Mhm. Und hat dich das in dieser Verdichtung überrascht, weil du sagst ja, 2/3 sind eigentlich typisch Deutschland. Das heißt, eigentlich leben wir erleben die Leute ihre Nachbarschaft und ihre Mitwählerinnen und Wähler in Nachbarschaften, die eigentlich ziemlich an dem orientiert sind, was wir so landesweit sehen. Also sie sind gar nicht atypisch und trotzdem, also vielleicht ist das für dich ein überraschender Befund. Hast du das so erwartet? Oder wo steckt denn sozusagen vielleicht die Überraschung drin, die wir vielleicht so schnell überlesen, wenn wir diesen Befund so wohlfeil jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen?
Ja, es ist schon bemerkenswert, dass auf jeden Fall, wie groß dieser typisch Deutschland-Anteil ist. Und das ist ja was wir irgendwie bei einigen empirischen Studien sehen, die oft sagen, naja, eigentlich ist das Niveau der Polarisierung gar nicht so stark, wie man das öffentlich wahrnimmt. Mhm. Wieder Stichwort Steffen Mauer. Mhm. Und das ist auch was wir aus einer räumlichen Perspektive sehen. Es gibt Extremfälle, Nachbarschaften, die politisch ganz anders aussehen als der Rest der Republik, aber das ist nicht die Mehrheit.
Mhm. Führt mich vielleicht zu der Cliffhanger-Frage, die wahrscheinlich außer mir keiner so verstanden hat, eben zurück. Weil könnte es denn daran liegen, dass die Multiplikatoren solcher Erkenntnisse aber die sind, die gerade nicht in typisch Deutschland wählen und wohnen? Weil das ist eigentlich, finde ich, die interessante Dimension, sozusagen der Elitenbias, den man hat, zu sagen, na ja, ich habe eigentlich mit diesem Art von typisch Deutschland nichts zu tun, in meiner Lebenswelt nicht, ich wohne nicht in so einer Region, meine Nachbarschaft unterscheidet sich sehr stark und deswegen habe ich sozusagen auch eine Überbetonung dieser Abweichungsideen und treibe diese Polarisierungsthese voran. Weil das wäre ja insofern auch ein bisschen eigentümlich, weil man ja sonst üblicherweise auch erst recht von wissenschaftlicher Expertise erwartet, dass man erstmal blind für die eigenen Befindlichkeiten durch die wissenschaftlichen Erkenntniswelten geht, ja, und sagt, also meine eigene Nachbarschaft prägt jetzt meine Wahrnehmung nicht so stark. Das ist doch eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis für die Art von wissenschaftlicher Expertise, die wir präsentieren, oder nicht?
Ich meine, man ist ja keine Maschine, ne? Man ist immer auch geprägt dadurch, dass was man selbst erlebt. Und manchmal muss man Dinge auch selbst sehen, um sie wirklich in den Daten ausreichend zu verstehen oder um diesen Punkten in den Daten ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken. Und klar, wir haben auf jeden Fall das Muster, dass Leute in Politik, in Journalismus und in Wissenschaft häufiger in Städten wohnen, häufiger in Universitätsstädten und häufiger in diesem Grün-Links-Wahlmuster. Für Wissenschaft, klar, wer an der Uni arbeitet, lebt meistens auch in der Unistadt. Mhm. Journalismus auch, die meisten wohnen in den Großstädten und Politikerinnen und Politiker haben auch meistens eine städtische Biografie, selbst wenn sie irgendwo anders herkommen. Ich glaube, im Bundestag haben 80% oder so studiert, also in der Unistadt wahrscheinlich gewohnt, und wenn sie jetzt in Berlin oder in der Landeshauptstadt sind, kriegen sie auch das städtische Umfeld mehr mit. Also gibt es da auf jeden Fall eine Verzerrung.
Mhm. Und rechtfertigt das sozusagen so eine Elitenkritik, die uns in dieser Polarisierungsdiskussion auch oft begegnet, weil man würde auch eigentlich vermuten, dass deine Wahlmustererkenntnisse das doch eigentlich halt ziemlich moderieren müssten, diese ganzen Auswüchse oder Sonderfaktoren, oder? Man würde eigentlich denken, na gut, zwei Drittel, da wird doch die Wirkungsmächtigkeit der politischen Meinungsbildung im Zweifelsfalle nicht über Elitendiskurs stattfinden, sondern im täglichen Miteinander in der Nachbarschaft.
Ja.
Es steckt vielleicht sozusagen da auch eine Erkenntnis drin, zu sagen, naja, das mag ja alles schön und gut sein, dass wir eine Art von öffentlichen Diskurs haben, der manchmal einen gewissen Bias in verschiedene Richtungen hat. Aber eigentlich sehen wir, dass offensichtlich das normale Wahlverhalten eher von dem geprägt ist, dass die meisten sich in diesen Nachbarschaften bewegen und das offensichtlich auch wieder zurück einzahlt auf ihr Wahlverhalten. Also die weichen ja trotzdem nicht ab, ja. Also wir haben ja trotzdem ziemlich stabile Normalitätsmuster. Spricht das dafür, dass Nachbarschaften auch Multiplikatoren und Orte sind, in denen politische Meinungsbildung dann im Kern doch weiterhin stattfindet?
Bestimmt. Ein Punkt, auf den ich nochmal eingehen will, wenn dieser Elite-Begriff vorkommt, ja dann häufig auch irgendwie mit dem Ziel, die Person irgendwie zu delegitimieren oder so. Mhm. Ich tue mich mit dem Begriff, oder wie er verwendet wird, oft schwer. Weil wenn ich mal denken wir an ja Wissenschaft, Journalismus, Politik, denken wir zum Beispiel an Journalismus. Auch viele Leute, die journalistische Inhalte prägen, die dann gerade ein Volontariat machen oder als Reporterin und Reporter arbeiten. Das sind Leute, die wohnen vielleicht in der WG, weil sie sich nicht leisten können, oder sie können sich gerade so mit Achen und Krach irgendwie eine Zwei-Zimmer-Wohnung in vernünftiger Lage leisten. Sozusagen, also Elite weiß ich jetzt nicht, ne? Das sind jetzt nicht die Multimillionäre, die die Nummer vom Kanzler haben und wenn sie was stört, den mal anrufen. Also das ist eine Gruppe, die hat Einfluss auf die öffentliche Meinung, das stimmt auf jeden Fall. Aber als Elite, ich glaube, da ist es doch nochmal eine andere Gruppe.
Okay, also Binnendifferenzierung und Begriffsschärfung ist natürlich wichtig. Aber vielleicht nochmal zu dem Punkt auch, wenn du sagst, das typische Wahlmuster ist ziemlich ausgeprägt und doch sehr viele kleinräumige Betrachtungen deuten darauf hin, dass wir dann doch uns ziemlich ähnlich sind und die Muster sich irgendwie wiederholen. Was folgt daraus sozusagen politisch auch für eine kommunale Ebene? Also sozusagen nicht Kirre machen lassen, davon ausgehen, dass dieser Normalwähler die Gruppe ist, mit der ich es zu tun habe? Oder heißt das erst recht, besonderes Augenmerk darauf zu legen, wo die Abweichungen im noch kleineren Detail liegen könnten?
Ja, es bedeutet politisch auf verschiedenen Ebenen auch mal ja Aufmerksamkeit auf dieses, in Anführungszeichen, ja, diese typischen Orte, die oft eine bisschen widersprüchliche Position haben. Also die typischen Orte, politisch typischen Orte finden wir vor allem in den Ecken, die auch oft sozialstrukturell typisch sind. Und wir finden sie vor allem in den kleinen und Mittelstädten. Und das sind diese Orte, einerseits implizit sind die irgendwie oft der Referenzpunkt. Also sowohl sozialstrukturell als auch politisch, wenn man sagt, eine Ecke ist besonders links oder besonders rechts, dann meint man das ja immer im Vergleich zum irgendwie Mittelwert. Andererseits, so explizit stehen sie irgendwie nicht im Fokus. Da geraten die so ein bisschen in Vergessenheit, obwohl die Bevölkerungsmehrheit eben in den kleinen und Mittelstädten wohnt. Wir haben die Diskussion oft über die Großstadt, die Metropole, das Dorf. Dann haben wir journalistische Geschichten über Leute, die von Berlin-Friedrichshain ins brandenburgische Dorf ziehen. Und das sind irgendwie die Kontraste, die lassen sich gut erzählen. Aber die Bevölkerungsmehrheit wohnt halt woanders. Die wohnt in den ganzen Städten, die irgendwo 20, 30, 40, 50, 60, 70.000 Einwohner haben, sowas. Und das ist natürlich, wenn ich eine Wahl gewinnen will, sind das vor allem auch die Ecken, die ich überzeugen muss, die kleinen und Mittelstädte. Auf kommunaler Ebene muss man sich auch mal überlegen, wo ist meine lokale Bevölkerungsmehrheit und wo gibt es vielleicht kleine Abweichungen. Und ein kleiner, sehr urban wirkender Stadtkern ist wahrscheinlich nicht so typisch, ist aber natürlich ist es auch wichtig, sich einige Abweichungen anzuschauen, vor allem, wenn es, ich denke mal, die sozusagen weniger privilegierten Abweichungen sind. Wenn man Ecken hat, wo sich soziale Problemlagen verschärfen und dann oft auch politische Herausforderungen zeigen.
Also insofern nochmal, finde ich ein interessantes Korrektiv, weil du hast es ja eben angetippt, wir viele politische Diskussionen ja eher in dieser Kategorie Stadt-Land-Gefälle diskutieren. Aber das spielt dann eigentlich doch eine ziemlich untergeordnete Rolle, könnte man sagen, oder? Weil die Frage, was für eine Art von ländlicher Struktur und was für eine Art von städtischer Struktur ja, wenn man deinen Erkenntnissen folgt, einen riesengroßen Unterschied macht, oder?
Ja, und gerade wenn wir zwischen Oberhausen und Köln uns gerade unterhalten, ist natürlich so ein Beispiel. Wo wir in Köln diesen Stadtkern haben, der deutlich abweicht vom Umland und dass wir so eine Struktur vermutlich in Oberhausen nicht haben, denke ich, und wahrscheinlich generell in den Ruhrgebietsstädten weniger haben. Ja, das sind zwei Großstädte in Westdeutschland im selben Bundesland, die sich sicherlich sehr unterscheiden in vielen Hinsichten.
Also das heißt, unsere eigenen Triggerpunkte sind die, dass ein Teil des politischen Diskurses sich auch gerne an diesen Dichotomien aufmacht, die dann vielleicht, wenn man sie genauer betrachtet, sich doch vielleicht nicht in Luft auflösen, aber mehr Grautöne beinhalten, als wir im Kopf haben. Ne? Also diese Variante von A oder B, Stadt, Land, Groß, Klein, links, rechts, fächert sich dann ja interessanterweise total auf, wenn wir ins Detail schauen dabei. Ne?
Ja.
Trotzdem eine Sache, also jetzt haben wir schon zwischen Oberhausen und Köln gesprochen, was mir allerdings dann doch nochmal auffiel, ist zu sagen, dieses typisch Deutschland-Bild hat doch eine ziemliche Westschlagseite, ne? Also der Osten des Landes sieht dann doch ganz anders aus. Ist das jetzt dem statistischen Verzerrungseffekt auch geschuldet, dass wir einfach eine so viel größere Wahlbevölkerung im Westen als im Osten haben? Oder ist es doch ein Indiz dafür, dass wir Ostdeutschland nach völlig anderen soziologischen und politischen Kategorien bewerten und messen müssen als den Westen der Republik?
Also ja, es ist einfach, dass die große Bevölkerungs- und Wahlmehrheit in Westdeutschland wohnt und deshalb Westdeutschland viel mehr prägt, wie der Bundestag aussieht, was damit für Gesamtdeutschland das politisch typisch ist. Und es ist natürlich ein möglicher Diskussionspunkt für den Begriff, weil es in der Tat dieses typisch Deutschland nicht ausschließlich, aber vor allem ein westdeutsches Phänomen ist. Und dass Ostdeutschland als ja deutlich bevölkerungskleinerer Landesteil dann eher eben wie die Abweichung aussieht. Mit diesem AfD trifft linke Wahlmuster, was in Ostdeutschland relativ einen hohen Anteil hat, was wir aber auch in allen Ecken oder in allen größeren Regionen Westdeutschlands finden. Das ist auch keine absolute Trennlinie.
Was dann mit reinspielen dürfte, ist sozusagen auch Anerkennungskämpfe, die sich daraus wahrscheinlich ableiten lassen, ne? Weil vielleicht ein Teil von Widerständigkeit dieser Polarisierungsdiskussion auch daraus speist, dass eigentlich die Leute sagen wollen, naja, wir sind doch eigentlich ganz normal unterwegs, ne? Also wir führen eigentlich diesen Normalitätsdiskurs. Ich wollte nochmal darauf zurück, weil wir haben ja einerseits jetzt in deinem Falle diese Datenbasierung dieser Geschichte, aber du hast eben nochmal eine ganz andere interessante Kategorie eingeführt, nämlich man bewegt sich irgendwo und man hat so ein Gefühl dafür, wie sich ein Ort anfühlt. Und der, wenn man dem Gefühl nachgeht, finde ich auf einmal viele andere interessante Indikatoren. Wie kann man sowas vielleicht auch für eine interessante Stadtentwicklung nutzbar machen? Also wie kann ich sozusagen aus dieser Gefühligkeit auch neue Indikatoren ableiten, mit denen ich dann wiederum kommunale Handlungsfähigkeit unterstützen kann? Weil das wäre ja eigentlich eine interessante Brücke, ja, zu sagen, es sind nicht allein nur die nackten Zahlen, sondern es ist auch das Look and Feel und vielleicht manchmal Indikatoren für Dinge, die wir gar nicht als erstes auf dem Schirm haben, die sich trotzdem lohnen würden zu messen. Auf was bist du da in deiner Forschung gestoßen? Ja, weil du hast ja jetzt auch bei deinen Publikationen manchmal solche Indikatoren da verarbeitet, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick dran denken würde, dass die ein Indikator für irgendwas sind, was du gerade untersuchst. Also was lässt sich daraus für eine gut gemachte Stadtentwicklung vielleicht ableiten?
Was lässt sich da für eine Stadtentwicklung ableiten? In jedem Fall würde ich immer betonen, dass es wichtig ist, beides zu haben. Den Blick vor Ort, auch das Gespräch mit den Leuten vor Ort, weil manchmal Dinge einfach erst dann auffallen. Ich bringe mal irgendwie zwei Beispiele, die mir gerade anfallen. Einer der Orte, die ich besucht habe, war Gera in Thüringen, um die 90.000 Einwohner. Fast die gesamte Stadt gehört zu diesem AfD trifft linke Wahlmuster. Und zum Beispiel zwei Punkte, die ich später auch sozusagen nachrecherchieren hätte können, die mir aber erst wirklich aufgefallen sind, weil ich sie vor Ort gesehen habe. Das ist einmal, als ich dort aus dem Bahnhof rausgelaufen bin, war ich irgendwie sehr, sehr überrascht, wie migrantisch geprägt das Stadtbild war. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt irgendwie meine selektive Wahrnehmung. Ist es jetzt irgendwie dieses eine Viertel, wo ich gerade rumlaufe? Und dann schaut man halt mal in die Daten und sieht zum Beispiel, der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist massiv gestiegen in den letzten 10 Jahren, von unter 2 auf um die 15%. Und gerade unter der Gruppe der jungen Männern ist mehr als jeder Dritte hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Also sozusagen, da sieht man, okay, der Eindruck vor Ort deckt sich auch mit den Zahlen. Der zweite Punkt ist, ich bin durch Gespräche vor Ort und auch, weil ich es habe rumliegen sehen, habe ich gesehen, dass es irgendwie so eine Gratis-Zeitung gibt. Ist das Neues Gera? Bin gerade gar nicht mehr sicher. Die von einem AfD-Politiker herausgegeben wird. Die natürlich die Medienlandschaft vor Ort deutlich prägt. Die ist recht präsent, die sieht man an vielen Orten rumliegen. Und das sind so Faktoren, die findet man natürlich auch, wenn man danach sucht. Aber man braucht manchmal diesen Eindruck vor Ort und auch dieses Gespräch, dieses offene Blicken, um überhaupt zu bemerken, was ist das, wonach ich hier auch in den Daten suchen sollte.
Ja, super interessant. Lassen sich solche Sachen für eine gut gemachte Stadtentwicklung denn dann nur nutzbar machen, wenn man so als teilnehmender Beobachter durchs Feld streunert? Oder kann man sowas auch versuchen, systematischer aufzuhebeln, dass einem das zuläuft, dass man das als Ressource nutzen kann für kommunale Stadtgestaltung und Stadtentwicklung.
Also ich würde niemals sozusagen den Datenblick einfach ersetzen durch so ein vor Ort durch die Gegend laufen, es gehört beides zusammen. Ansonsten, es hängt wahrscheinlich auch sehr davon ab, was jetzt gerade das konkrete Ziel oder die konkrete Herausforderung ist. Das fällt mir spontan schwer. Hast du eine Idee im Kopf?
Nee, man stößt ja manchmal einfach nur auf interessante Sachen, auf die man denkt, wir haben da keine gute Datengrundlage. Das ist ja oft sozusagen der Ausweis oder eigentlich der Offenbarungseid, den man dann leistet. Dann sagt also, da fehlen uns jetzt eigentlich ordentliche Datensätze zu. Und mich hinterlässt das manchmal so ein bisschen ratlos, weil ich denke, naja, klingt manchmal wie eine Ausrede. Aber fällt uns nicht doch was ein, um uns dieser Frage mal anzunähern auf eine andere Art und Weise, ja? Also kriegt man nicht doch ein Gespür dafür, was vielleicht jetzt fast absurd anmutet, aber was mir durch den Kopf geht, so als Beispiel, ich meine, ist es Götz Ali oder in so einer Untersuchung zu Zustimmungswerten im NS-Regime, da würde man sagen, wir hatten keine Demoskopie aus den 30er Jahren, aber kann man sich der Frage, wie stark der Rückhalt für das NS-Regime über die Jahre des Kriegsverlaufes war nicht anders erschließen. Und der kommt dann auf aus meiner Sicht einen total interessanten Gedanken und sagt, er guckt sich mal an, wie wurden Kinder genannt zwischen 39 und 43.
Ja.
Und wenn ich das richtig erinnere, sagt, es gibt so einen Kipppunkt, irgendwie so, nachdem die Leute denken, oh, das geht jetzt hier auch im Kriegsgeschehen nicht so richtig gut, dass auf einmal auch die Namensgebung sich ändert. Also man kehrt zurück zu anderen. Man benennt Kinder nicht mehr nach NS-Größen. Das ist ja jetzt ein total interessanter Umweg zu fehlender Demoskopie. Jetzt habe ich natürlich irgendwie ein sehr, also erst ein historisches und auch vielleicht nochmal besonderes Beispiel gebracht. Aber sowas für Stadtentwicklung wäre ja total interessant, ja, zu sagen, wir müssen nicht darauf warten, bis wir noch einen guten Datensatz mit toller neuer Sensorik erhoben haben, sondern wir machen einen Umweg, stoßen auf sowas. Also bei Mobilität, bei nachhaltiger Stadtentwicklung. Also was haben wir sozusagen in petto? Würde sich lohnen, hinzugucken?
Ja, das ist ein tolles Beispiel. Ich weiß nicht, ist immer die Frage, was eben das Konstrukt ist, was man messen will. Was ich auch zum Beispiel bemerkenswert fand, ist, wie viel doch irgendwie, was für Autos man sieht, wie viel das irgendwie aussagt, wie stark das mit vielen korreliert. Ich fand das, vor allem in Leipzig fand ich das irgendwie besonders bemerkenswert. Wenn man in so eher so hipsterigen Vierteln ist, wie viele Campervans man sieht inzwischen.
Okay.
Unglaublich, wie viele. Ja. Während man in anderen Stadtteilen weniger privilegierten vielleicht eher eine Mischung hat aus sehr vielen sehr alten und ein paar sehr, sehr protzigen Autos. Und man dann hat man vielleicht in den wohl situierteren Nachbarschaften eher neuere Mittelklasse-Autos oder eben viele so Campervans, viele VW-Multivans. Das ist natürlich zum Beispiel ein Datensatz, den man wahrscheinlich prozessgeneriert hat, wo man vielleicht auch Veränderungen in der Sozialstruktur erkennen kann, wenn man sowas sehen will. Ansonsten, ja, ist halt immer die Frage sozusagen, was ist das Ziel, was man herausfinden will? Und dann, was ist ein Indikator dafür?
So, vielleicht für den Schlusssport, weil das ist ja, wenn man so will, ein bisschen der Werbeblock dafür, dass so eine Art von sozialwissenschaftlicher Forschung vielleicht auch ganz handlungspraktisch genutzt werden kann, ne? Dass man sozusagen solche soziologischen Erkenntnisse auch in die Stadtentwicklung integrieren kann. Wofür müsste die sozusagen eine Kommunalverwaltung auch eine andere Sensibilität aufbringen, wenn man sich auf jetzt in deinem Falle deine wissenschaftlichen Erkenntnisse stürzt? Also ich habe ja auch einleitend gesagt, du hast zu Mobilitätsverhalten, also Fahrradfahren publiziert. Also würdest du erwarten, dass man sich da drauf stürzt, dass man systematisch auswertet, dass man Wissenschaft in die Verwaltung reinholt, dass man neue Formen von Politikberatung erprobt? Oder was sind Möglichkeiten, um solche Wissensschätze zu nutzen und zu heben?
Ja, zum Thema Form der Politikberatung. Was ich mir generell zielführend vorstelle, sind auch einfach oft so ein informeller Austausch. Also nicht dieses über, wir machen jetzt irgendwie ein großes Projekt und dann geht es über 2 Jahre, sondern vielleicht war auch, wenn ich in der Verwaltung arbeite und denke, da ist eine Person, die hat irgendwie was Interessantes gemacht, die einfach mal fragen, wollen wir uns einfach mal so unterhalten? Ich denke, dass es sozusagen auch sehr effizient sein kann, ohne dass man das ganze drumherum Organisationsaufwand hat. Bei dem Buch jetzt vor allem ein Ziel oder eine Hoffnung wäre, dass es vielleicht auch dazu anregen kann, mit sehr offenen Augen durch seine Stadt zu laufen. Vielleicht auch einen Blick dafür haben kann, wo sind wohl die Orte, die mir ähnlich sind, sozial, strukturell, politisch. Damit auch die Frage, von wem kann man vielleicht gut lernen. Bei der Frage, von wem kann man gut lernen, ist auch das, was ich am Schluss ein bisschen rausstelle, die Orte, das AfD trifft linke Wahlmuster, also vor allem Orte in Ostdeutschland, die haben politisch Veränderungen durchgemacht, die teilweise nachträglich auch in Westdeutschland, in anderen Ecken stattgefunden haben. Rückgang der Volksparteien, Zersplitterung des Parteiensystems, Aufstieg der AfD, Aufstieg des BSW und vielleicht auch Fall des BSW, solche Sachen. Also diese Idee, es gibt vielleicht Ecken, die machen bestimmte Entwicklungen früher durch und vielleicht können wir dann von denen auch besonders lernen, was haben die denn schon probiert, was hat bei denen funktioniert, was hat bei denen nicht funktioniert.
Den einen Punkt hast du aufgespießt, weil die Idee eigentlich dieses Podcasts genauso ist, also einfach mal Leute einzuladen und mit denen zu sprechen. Das haben wir beide jetzt gemacht. Insofern sage ich dir dafür vielen lieben Dank. Und damit man weiterspricht und weiteres Kollateralwissen erwerben kann, muss man sich ja noch die Frage stellen, mit wem müsste man jetzt mal als nächstes sprechen? Und das hat sich so zu unserer kleinen Cliffhanger-Frage entwickelt. Und um dir noch 30 Sekunden zu geben und drüber nachzudenken, sage ich dir mal, in welche Richtung man vielleicht denken könnte. Ja, also ist dir jemand auf den Reisen auch durch die Regionen oder durch das typisch Deutschland oder das nicht so typisch Deutschland, sind die Leute begegnet, die an dieser Schnittstelle von interessiert an dieser wissenschaftlichen Erkenntnis, aber in der Praxis der Stadtentwicklung unterwegs gewesen sind? Oder gibt es vielleicht auch in der akademischen Welt Leute, die Interesse haben und auch sich sozusagen die Hände gerne schmutzig machen, über konkrete praktische Stadtentwicklung zu sprechen mit den Erkenntnissen, die sie haben? Das wäre ja so das Beuteschema, was mir ja durch den Kopf geht. Mhm. Namenstipps sind herzlich willkommen.
Ich meine, Leute aus dem Lokal- und Regionaljournalismus, die haben oft natürlich auch eine starke Expertise für den Ort. Was ja auf jeden Fall durchaus rauskommt, ist dieses Interesse für Verkehrsentwicklung und das zusammen mit Stadtentwicklung. Da denke ich auf jeden Fall an Martin, Professor Martin Lanzendorf von der Uni Frankfurt, der da auch, glaube ich, einen recht praktischen Blick hat. Weitere müsste ich, glaube ich, länger nachdenken jetzt nochmal.
Gut. Schreiben wir dann in die Shownotes nachher, wenn uns was einfällt. Also dann danke ich erstmal dir, Ansgar. Wir haben unser Zeitlimit erreicht, weil sonst quasseln wir die Leute noch länger voll und dann hört gar keiner zu bis zum Ende. Insofern vielen herzlichen Dank, dass du dich auf die Diskussion oder auf die bisschen offeneren Fragen eingelassen hast. Danke fürs Mitmachen, Ansgar.
Ja, vielen Dank. Es war mir eine Freude.
Der WIKA-Podcast ist eine Produktion der Wissenschaftscampus NRW GmbH. Mehr Infos und Kontakt unter www.wika.nrw. Gastgeber Professor Dr. Martin Florak. Sprecherin Isabel Steinhauer. Redaktion, Konzept und Kommunikation Lisa Debu. Postproduktion und Text Isabel Steinhauer.